Die Zerstörung der Regenwälder, das damit verbundene Artensterben oder der immer deutlicher sich zeigende Klimanotstand weltweit, all das belastet und gefährdet uns. Und hinzu kommen der weltweite Rückgang von Demokratie, Kriege, Gewalt, unglaubliche Armut, Hunger und all die sozialen Ungerechtigkeiten. Das von mir angesprochene uns und wir meint und bezieht sich auf uns alle, zunächst mal als Gattung. Es meint aber auch konkreter uns als Deutsche, Österreicher oder Schweizerinnen und sie und mich persönlich. Auch wenn es uns als Einzelnen noch vergleichsweise gut gehen mag, die Lage insgesamt ist ernst. Haben Sie überhaupt noch Hoffnung? Und worauf hoffen Sie? Und wie sieht diese Hoffnung aus? Hoffnung ist unser Thema heute Abend bei Skobel. Herzlich willkommen. Also, wie steht's um die Hoffnung?
Die Ampelkoalition ist zerbrochen. Deutschlands Regierung steckt in der Krise. Die Wiederwahl Donald Trumps in den USA lässt die Weltpolitik erzittern. Im Nahen Osten und in der Ukraine wüten weiterhin Kriege. Und auch der Klimawandel verschärft sich. Bei vielen Menschen stellt sich deshalb Verzweiflung ein. Sie schauen sorgenvoll in die Zukunft. Was können wir hoffen angesichts dieser unsicheren Zeiten? Oder gilt, je mehr Krise, desto größer muss auch die Hoffnung sein?
Wir haben uns in diesem Jahr anlässlich des 300. Geburtstags von Immanuel Kant bereits mit 3 seiner 4 berühmten Fragen befasst. Heute geht es zum Jahresausklang um die noch fehlende, für das Leben so entscheidende Frage Kants, und die lautet: Was darf ich hoffen? Kant richtet diese Frage nicht an ein abstraktes Wir, sondern an jeden Einzelnen. Denn Hoffnung lässt sich nicht delegieren. Aber was ist Hoffnung? Was macht Hoffnung aus? Kein leichtes Thema, zu dem ich herzlich meine Gäste begrüße. Claudia Blöser ist Professorin für praktische Philosophie an der Universität zu Köln, unter anderem Spezialistin für die Philosophie der Hoffnung und Kant. Jonas Gretlein forscht als Professor für klassische Philologie an der Universität Heidelberg und ist Autor des für mich sehr beeindruckenden Buches Hoffnung, eine Geschichte der Zuversicht von Homer bis zum Klimawandel. Und ich begrüße Klaus Lieb, Psychiater, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz sowie wissenschaftlicher Geschäftsführer des dortigen Leibniz-Instituts für Resilienzforschung. Schönen guten Abend zusammen.
Guten Abend.
Der Philosoph Wolfram Allenberger war kürzlich bei mir auf dem YouTube-Kanal und sagte, Kant ist eine Philosophie der Hoffnung. Frau Blöser, was meint Kant, wenn er fragt, was darf ich hoffen?
Ja, ich würde da zustimmen. Kant ist tatsächlich ein Philosoph der Hoffnung, ein Verteidiger der Hoffnung. Und diese Hoffnungsfrage, was darf ich hoffen, überrascht ja zunächst mal, was ist das für ein Dürfen? Darf ich nicht hoffen, was ich möchte? Und Kant geht es da aber um sehr allgemein menschliche Hoffnung, nicht um die Hoffnung, die jeder Einzelne von uns sich so macht, sondern in der Kritik der reinen Vernunft, wo er diese Frage stellt, geht es ihm um die Vereinbarkeit von Glück und Moral. Also er hatte schon begründet, dass was wir tun sollen, was die Moral von uns fordert. Und nun sieht er aber auch, wir sind auch Wesen, die nach Glück streben. Und
wer moralisch lebt, hat meistens Pech.
Vielleicht nicht meistens Pech, aber doch ziemlich oft. Und wir sehen eben auch die moralisch Guten müssen oft leiden, und damit, so Kant, kann sich die Vernunft nicht zufrieden geben. Wir müssen darauf zumindest hoffen können, dass Glück und Moral vereinbar sind. Und Kant meint sogar, dass sie in einem notwendigen Zusammenhang stehen sollen. Also, dass wir so glücklich werden sollen, wie wir moralisch sind.
Aber diesen Zusammenhang denkt er religiös, oder?
Genau, er kommt zur Religion, denn er sieht hier in unserer Welt, in der Empirie, da wird dieser Zusammenhang nicht hergestellt, und er fragt dann, was müssen wir aber doch annehmen, sodass wir zumindest glauben können, dass es möglich ist, diese Vereinbarkeit herzustellen. Mhm. Also wir müssen an Gott und auch an die Unsterblichkeit der Seele glauben, sodass es dann in einem künftigen Leben, wie er sagt, diesen Zusammenhang dann tatsächlich geben kann.
Ist das zu hart, wenn man sagt, das ist eine Motivationskur von Kant?
Ja, das ist eine gute Frage, denn Kant ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er meint, wir können rein aus Pflicht handeln, aus der Einsicht, dass etwas moralisch richtig ist, das Richtige tun. Und ich denke, dazu steht er weiterhin. Er sieht aber auch, dass es uns, sagen wir, sehr schwer fällt, das moralisch Richtige zu tun, wenn wir nicht auch hoffen dürfen, dass es zu einem guten Ergebnis kommt. Also die Hoffnung spielt durchaus eine unterstützende Rolle bei der Motivation.
Herr Gricklein, wenn wir, und Sie geben uns ja einen Überblick über die gesamte Geschichte der Hoffnung, wenn wir da anknüpfen an Kant, dann ist das ja religiös, wie man heute sagt, geframed. Und jetzt gerade war ja die Einweihung der neu errichteten Kirche Notre Dame. Und der Bischof sagte nichts, das sehen wir hier. Es ist in Gott vergebens. Das ist ein Zeichen der Hoffnung. Also es scheint, dass dieser religiöse Rahmen immer noch große Geltung und Bedeutung für Hoffnung hat.
Ja, ich fand diese Einweihungsworte auch sehr interessant, weil sie gezeigt haben, dass der christliche Hoffnungsbegriff auch heute noch präsent ist. Und es ist auch ganz, ganz spannend zu sehen, dass der große Philosoph der Aufklärung Kant, wenn er über Hoffnung spricht, diese Hoffnung immer noch religiös konnotiert. Das ist sowieso interessant für die Denker der Aufklärung, die Existenz Gottes oder das Leben nach dem Tod noch nicht in Frage gestellt haben. Als Altphilologe finde ich es natürlich spannend, dass in der Antike vor dem Christentum Hoffnung durchaus anders gesehen wurde. Hoffnung wird ja im Christentum sehr positiv bewertet.
Das Glaube, ist eine, Hoffnung, Liebe.
Eine der drei theologischen Tugenden, und das prägt das gesamte Mittelalter bis in die Moderne hinein. Damit ist es positiv bestimmt. Mhm. Aber in der paganen, in der heidnischen Antike ist Hoffnung eher ambivalent. Mhm. Da wird Hoffnung dann in die Nähe von Illusionen gerückt. Mhm. Da wird behauptet, dass wer hofft, es versäumt, die notwendigen Schritte in seinem Leben zu gehen.
Was ja fast schon bei Freud landet. Also der ganze Frage, dieser ganzen Frage nach Realitätssinn und Illusion.
Ja, die Kritik von Freud an der Hoffnung ist ganz spannend. Die richtet sich natürlich vor allem gegen den christlichen Auferstehungsglauben, gegen die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Er hat da ein wunderschönes Bild. Er sagt, was sollen wir auf einen Großgrundbesitz auf dem Mond hoffen? Wir müssen unsere kleinen Parzellen auf dieser Erde bearbeiten. Und das sind ganz ähnliche Bilder, wie wir sie auch bereits in der Antike finden. Auch dort schreiben Dichter bereits, dass wer hofft, untätig bleibt.
Herr Lieb, Sie bearbeiten ja die kleinen Parzellen im Krankenhaus mit Ihren Patientinnen und Patienten. Spielt bei dem, was Sie da erleben, Religion eine Rolle?
Weniger, deutlich weniger. Und also wenn man das Gegenteil von Hoffnung sieht, also als Depression, die Hoffnungslosigkeit. Ja, und bei der Depression ist ja das Verschwinden aller Hoffnung eines der wichtigen Symptome. Und wenn wir unsere Patienten sehen, die dann aus der Depression rauskommen, Depressionen sind ja schwere psychische Erkrankungen, die aber extrem gut behandelbar sind. Und wenn die aus der Hoffnung rauskommen, aus der Depression rauskommen, dann sehen wir auch wieder diese Zukunftsgewandtheit, da spielen aber dann eben transzendentale Fragen jetzt oder Religiosität eigentlich viel weniger natürlich eine Rolle, also nur im kleinen Teil. Eigentlich eher so die Zukunftsorientierung, ich möchte wieder die Zukunft planen, ich möchte sie angehen, ich bin motiviert dafür, ich möchte was verändern, ich möchte Probleme wieder angehen. Und das ist für mich immer wieder auch ein Wunder, zu sehen, wie die Menschen dann aus so einer Depression rauskommen.
Ist diese Einsicht, dass Hoffnungslosigkeit ein ganz zentrales Merkmal für Depressionen ist, eigentlich neu?
Zumindest in den neuen Klassifikationssystemen, also in der 11. Version der ICD, da ist es so, dass es tatsächlich als Symptom genannt wird. Vorher war das eher so diese negative Zukunftssicht, also pessimistische Zukunftsgedanken, also das Gefühl so, ich habe gar keine Perspektive, es geht nicht weiter. Mit der Hoffnungslosigkeit eigentlich noch ein bisschen mehr konkretisiert, aber meint so was Ähnliches.
Frau Blöse, vielleicht können wir mal versuchen, aber ich glaube, das wird sehr schwer trotzdem, zu definieren oder klarer zu sagen, was Kant eigentlich unter Hoffnung versteht.
Ja, das ist interessant, dass Kant nirgendwo ganz klar sagt, was er unter Hoffnung versteht. Aber ich denke, wir können schon aus der Stellung der Frage nach der Hoffnung etwas schließen. Und zwar, Kant fragt ja, was soll ich tun? Was kann ich wissen? Und was darf ich hoffen? Und ich glaube, er stellt diese Hoffnungsfrage, weil er sieht, dass sie einen Bereich betrifft, den wir eben durch unser Handeln und unser Wissen nicht voll erschließen können. Also etwas, das wir handelnd nicht voll unter Kontrolle haben, nicht oder nicht voll, und das wir nicht wissen können. Und da ist sozusagen der Raum für die Hoffnung, ist dieses Unverfügbare, dieses, was wir nicht unter Kontrolle haben, was wir nicht wissen können. Und ich denke, so viel können wir sagen. Das ist auch ganz wichtig für die Hoffnung. Die richtet sich auf das, was wir nicht in unserer Macht haben.
Aber das ist doch eigentlich eine ganz zentrale Einsicht, weil auf der einen Seite mit dem Wissen sagt Kant ja, Leute, entwickelt mal einen richtigen Realitätssinn. Also macht euch mal klar, was ihr wissen könnt und was eine Illusion ist. Und auf der anderen Seite sagt er, das solltet ihr eigentlich tun. Das ist das Ziel, auf das ihr zusteuern solltet. Und dazwischen bewegt sich die Hoffnung, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau, und es ist auch ganz wichtig zu sehen, dass Kant niemals sagen würde, dass Hoffnung dem Wissen widersprechen dürfte oder so. Also die müssen schon in einem Einklang stehen. Also das, was wir tun, das, was wir wissen, unser Wissen darf nicht ausschließen, was wir hoffen. Und also das ist sozusagen der Realitätssinn in der Hoffnung bei Kant ist, wenn wir wissen, dass etwas unmöglich ist, dann dürfen wir nicht hoffen. Das ist die Frage nach dem Dürfen. Wir dürfen vernünftigerweise nur hoffen, wenn wir zumindest die Möglichkeit
sehen, dass es
sehen
irgendwie
können, dass es und sehen dürfen, dass es realisierbar ist.
In der Psychologie ist eigentlich unbestimmt, das ist auch nicht so ein klares Konstrukt, ja, sondern setzt sich eben aus verschiedenen Komponenten zusammen, eben dieser, die gewisse Eintrittswahrscheinlichkeit, anders als beim Optimismus, ja, wo man sagt, ich gehe davon aus, dass das zukünftige, zu erwartende Positive oder Gute, was eintritt, dass es wirklich mit hoher Wahrscheinlichkeit eintritt, ohne dass ich auch selber was dazu tue. Es kommt einfach, gehe davon aus, dass es so ist. Und bei der Hoffnung ist immer noch so die Unsicherheit. Ja? Aber es kann sein, kann klappen. Und dann hat es noch diese planerische Komponente ganz stark. Ja? Also dieses Motivation, Planen, Probleme angehen. Also
Selbstwirksamkeit.
Hat ja was was ganz Kognitives eigentlich. Ja? Weniger was Affektives. Obwohl das Wort, glaube ich, eher so von einem von Hüpfen oder freudiger Erregung sein, wie Kinder, die vor dem Weihnachtsbaum stehen und jetzt hoffen, dass eben das kommt.
Es ist mehr kognitiv. Ja. Verstehe ich das denn richtig, dass man eigentlich sagen könnte, also wenn jemand optimistisch ist, dann braucht er eigentlich gar nicht zu hoffen, weil er hält ja für sehr wahrscheinlich, dass das Gute eintreten wird.
Ja, ich finde die Frage wichtig und interessant, wer da eigentlich besser fährt, der Optimist. Ich denke, der ist dann auch weniger enttäuscht, wenn es dann nicht eintritt, dann geht er einfach zum Nächsten über und sagt, okay, jetzt dann, wenn es halt nicht so war, dann wird es abgehakt und dann mobilisiere ich meine Kräfte. Also und das sehen wir auch, dass eigentlich so die Menschen, die Optimisten sind, eigentlich stärker so ihre Ziele und ihre Pläne verfolgen können.
Wie sieht das denn in der sehr vielfältigen Geschichte der Hoffnung aus? Also was wir jetzt hier rausgekriegt haben, ist, dass es irgendwie ein Zwischenzustand ist oder eine Bewegung, ein Pendeln zwischen zwei Extremen.
Wie sich das in der Geschichte entwickelt? Es ist schon interessant zu sehen, dass die Hoffnung sich auf ganz verschiedene Gegenstände richten kann. Also Hoffnung kann sich auf Alltägliches, auf Diesseitiges richten. Im Christentum richtet es sich dann auf das Jenseits, auf das Leben nach dem Tod. Das wird eine eschatologische Hoffnung. Und neben diesen verschiedenen Gegenständen haben wir noch ganz verschiedene Bewertungen. Dass Hoffnung als eine Gefahr gesehen wird, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, oder dass man in Hoffen eher eine Verheißung, ein Versprechen sieht. Und das hat sich im Laufe der Geschichte verändert. Also ich glaube, Hoffnung ist was ganz grundlegend Menschliches. In allen Kulturen, zu allen Zeiten haben Menschen gehofft. Aber diese Hoffnung, die Menschen hatten, haben verschiedene Formen angenommen. Das finde ich ganz spannend, das kulturhistorisch zu untersuchen. Wie haben sich diese Formen der Hoffnung verändert? Was waren da die Einflüsse? Was sind die Parameter, die darauf Einfluss hatten?
Dann schauen wir uns jetzt mal an, unter anderem im nächsten Film, wie das denn bei Tieren aussieht. Also zu hoffen bedeutet immer auch gegen eigene Zweifel und sich selbst zu kämpfen. Denn Hoffnung zeichnet sich ja aus durch einen gewissen Widerspruch gegen das, was jetzt gerade ist und was wir vielleicht als schlecht erkennen. Illusionen sollten dabei keine Zukunft haben. Das war ja die Lehre der Aufklärung und der Psychoanalyse von Sigmund Freud, haben wir eben schon drüber gesprochen, der behauptet hatte, dass am Ende das Realitätsprinzip heilsam sei. Doch wie und wie lange sollen wir gegen eine Realität ankämpfen, die mächtiger erscheint, nicht zuletzt, weil der Tod das Leben jedes Einzelnen von uns definitiv beendet und begrenzt? Selbst Tiere haben dabei offenbar einen ausgeprägten, wenn auch unterschiedlich starken Durchhaltewillen, nennen wir es mal so. Aber haben Sie auch Hoffnung? Offenbar sind wir Menschen von Ihrem Lebenswillen beeindruckt und versuchen deshalb, uns selbst mit Ihrer Hilfe besser zu verstehen. Und das bedeutet leider auch mit Hilfe von Tierexperimenten. Doch was folgt am Ende aus solchen Experimenten überhaupt für uns, also für die Menschen?
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Selbst bei Ratten. Dies fanden Verhaltensforscher Mitte der 1950er Jahre heraus, als sie eigentlich zu plötzlichem Herztod und der Rolle von Stress forschten. Dafür führten sie ein, aus heutiger Sicht makabres Experiment durch. Sie warfen Ratten in ein Wasserbecken, aus dem es kein Entkommen gab. Einige von ihnen waren wilde Tiere. Sie strampelten nur kurze Zeit, bevor sie aufgaben und ertranken. Die anderen Nager waren Laborratten, gezähmt und an Menschen gewöhnt. Diese schwammen 3 bis 4 Mal so lang, bevor sie untergingen. Überrascht wiederholten die Forscher den Versuch, fischten nun aber nach einigen Minuten alle Ratten aus dem Wasser, nur um sie erneut hineinzuwerfen. Ergebnis? Alle Ratten, sowohl wilde als auch domestizierte, paddelten nun stundenlang und kämpften ums Überleben, bevor sie entkräftet starben. Warum? Die Ratten hatten gelernt, dass es Rettung geben kann. Und das ließ sie weiterkämpfen. Die Forschenden hatten den Tieren Hoffnung gegeben. Das Experiment zeigt auch, Hoffnung baut auf Erkenntnissen und Erfahrungen auf. Sie motiviert. Und sie entspringt einer Situation der Unsicherheit. Denn gerade Krisen wecken in uns Hoffnung auf einen positiven Ausgang. Dabei ist Hoffnung nicht gleichzusetzen mit Optimismus. Dieser geht davon aus, dass das Gute wahrscheinlich ist. Hoffnung dagegen, dass das Gute möglich sein kann, selbst wenn es unwahrscheinlich anmutet. Ein Trotzdem. Und sie begleitet uns ein Leben lang. Schon vor der Geburt sind die Eltern in guter Hoffnung auf ein gesundes Kind. Ist es dann auf der Welt und entwickelt ein eigenes Bewusstsein sowie eine Vorstellung von Zeit, entstehen Erwartungen, dass Dinge in Zukunft besser oder noch besser werden könnten. Mehr Geschenke, gute Noten, neue Freunde. Laut dem Hoffnungsbarometer, einer jährlichen, wissenschaftlich breit angelegten Umfrage, haben junge Menschen eher kurzfristige und individuelle Hoffnungen, während Erwachsene ihren Blick stärker auf langfristige Ziele und universelle Werte richten. Beruflicher Erfolg, finanzielle Stabilität und familiäre und soziale Beziehungen stehen im Fokus. Im Alter bekommt insbesondere die Gesundheit einen hohen Stellenwert, aber auch die Hoffnung auf ein sinnerfülltes Leben und auf gesellschaftliche Stabilität. Ältere Menschen zeigen häufig eine höhere Zufriedenheit mit ihrem Leben im Vergleich zu jüngeren Generationen. Ihre Lebenserfahrung führt oft zu einer realistischen Hoffnung, die stärker auf das Machbare und Wesentliche konzentriert ist, anstatt auf idealistische Ziele. Hoffnung ist zukunftsorientiert. Was aber, wenn die verbleibenden Tage gezählt sind? Worauf richtet sich die Hoffnung, wenn das eigene Leben oder das geliebter Menschen vor seinem Ende steht?
Herr Lieb, ich habe mehrfach gehört, nicht von Psychiaterinnen und Psychiatern, aber von psychoanalytisch orientierten Psychologinnen und Psychologen, dass sie sehr, sehr ungerne alte Menschen therapieren, mit einer Depression zum Beispiel, weil die sehr realistisch auf ein Ende hinzulaufen, was naht und kommen muss. Wie ist das in Ihrer Zunft?
Also da muss ich klar sagen, ältere Menschen oder alte Menschen mit einer schweren Depression sind genauso behandlungsbedürftig und sollten auch behandelt werden. Das hat man tatsächlich lange anders gesehen. Auch wenn der Zeithorizont, die Zukunftsperspektiven anders sind, das sind schwere Hirnerkrankungen, die auch genauso gut behandelbar sind. Trotzdem ist natürlich so, dass die Hoffnung und die Dinge, die einem wichtig sind, anders sind als bei jungen Menschen. Und wenn man mal die Sterbenden fragt, was sie alles vielleicht versäumt haben, dann sieht man eben, dass es genau diese Dinge sind, sinnvolle Aufgaben zu tun, mehr Zeit für Freunde zu haben, weniger zu arbeiten. Und dieser Blick ist einfach auch eine sehr wichtige Perspektive, auch für junge Menschen.
Ich meine, das klingt jetzt sehr platt, aber einem jüngeren Menschen kann man sagen, du wirst dich wieder verlieben, es wird besser werden, du wirst wieder bessere Zeiten erleben. Jemanden, der weiß, dass er absehbar stirbt, kann ich all das nicht mehr sagen.
Ja, das ist richtig. Aber ich denke, dass der Blick auch zurück und das, was dem Leben Sinn gegeben hat und auch die Werteorientierung, wir haben es auch im Film gesehen, das soziale Miteinander stärker zu sehen, das sind alles Faktoren, die einfach ihre Bedeutung haben und die auch ihren Raum haben müssen.
Und positiv immer noch wirken können.
Ja, absolut.
Herr Gretlein, möglicherweise hat Sie das ja ein bisschen, wie soll ich sagen, fanden Sie das eher falsch, Tiere ins Thema Hoffnung reinzunehmen? Das klingt ja auch in Ihrem Buch gelegentlich an. Warum? Weil Tiere eigentlich keine Hoffnung haben können.
Na, das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich kein Biologe bin. Ich habe mich aber schon gefragt, ob Tiere hoffen können. Wittgenstein schreibt beispielsweise in den philosophischen Untersuchungen, Krokodile hoffen nicht, der Mensch hofft. Und Thomas von Aquin überlegt, ob Tiere Hoffnung haben oder nicht. Ich glaube, dass die Hoffnung ganz tief in uns eingewurzelt ist, dass die wirklich in der Offenheit des Menschen zur Zukunft angelegt ist, dass wir diese Zukunft haben, in die wir uns entwerfen können und entwerfen müssen. Und ich weiß nicht, ob Tiere das auch machen.
Ich drücke das mal ein bisschen platter aus. Ich weiß nicht, ob das das ist, was Sie meinen. Tiere haben genauso wie wir einen Überlebenswillen. Wir wollen erstmal leben, es sei denn, wir sind eben krank.
Ja. Aber die Hoffnung geht ja doch über den Überlebenswillen hinaus. Also bei den Experimenten mit den Ratten, die uns gezeigt wurden, habe ich mich gefragt, ob die Ratten einfach nur konditioniert werden und ob das wirklich die Hoffnung ist, die sich ja auf eine offene Zukunft richtet.
Also würde ich auch absolut schwierig sehen, solche Experimente, wo sozusagen aus einer Blick einer menschlichen Interpretation dann solche Tierversuche so interpretiert werden. Ich halte das eigentlich unter dem Hoffnungsaspekt eigentlich solche Tierversuche für entbehrlich. Wir haben ganz wichtig Tierversuche in ganz anderen Kontexten, wo es wirklich bedeutsam
aber
ist.
Aber
hier in dem Bereich würde ich eigentlich sagen, ist eher problematisch. Und in der Resilienzforschung ist es auch immer nicht einfach, solche psychologischen Konstrukte dann auf Tiere zu übertragen. Da müssen wir schon sehr genau hinschauen, dass es wirklich dann auch fruchtbar ist und helfen kann.
Frau Blöser, helfen Sie mir noch mal bei der Hoffnung mit Blick auf Kant. Also Kant war der Ansicht, dass es ja ein beständiges Fortschreiten des Menschengeschlechts zum Besseren gibt, formuliert er. Und ein Fortschreiten, das, er sagt, dem Tod der gänzlichen Barbarei, also dass alles irgendwie versinkt in Schutt und Asche, entgegenwirkt. Was für eine Form von Hoffnung ist das? Worauf gründet sich diese Idee, dass es zum Besseren fortschreitet?
Ja, also sagen Sie spielen sicher darauf an, wie Kant in der politischen Philosophie von Hoffnung spricht. Und da meint er eben, ja, er glaubt an den Fortschritt, aber doch auch im Modus der Hoffnung. Also er geht nicht davon aus, dass der Fortschritt notwendig ist und sozusagen ohnehin alles mit der Menschheit zum Besseren sich in die Zukunft entwickelt, sondern er meint, dass die Natur uns günstige Bedingungen liefert, die Möglichkeiten dafür tatsächlich die Möglichkeiten ergreifen müssen. Aber wir Menschen, ja, wir müssen dafür sorgen, dass sich der Fortschritt auch realisiert. Dass wir zum Beispiel, für Kant ist da ganz wichtig, dass wir rechtliche Strukturen schaffen, die dann tatsächlich auch zum politischen und auch moralischen Fortschritt beitragen.
Also dann sagt Kant, wenn ihr dahin wollt, dann müsst ihr ganz rational von dem, was tatsächlich der Fall ist und was es gibt, Gebrauch machen.
Ganz genau, ja. Es geht nicht von alleine.
Klar.
Manchmal klingt es bei Kant auch so, die Natur garantiert den Fortschritt, so spricht er mal. Aber es ist alles in allem gesehen ziemlich klar, dass er meint, es gibt günstige Möglichkeiten. Und das ist ja schon auch eine hoffnungsvolle Perspektive. Also die Welt ist sozusagen diesem Fortschritt nicht verschlossen. Ja, sie bietet uns diese Möglichkeiten, aber ergreifen müssen wir sie selbst.
Ja, das finde ich ein ganz interessanter Punkt. Sie haben ja vorhin gesagt, dass die Hoffnung sich auf etwas Unverfügbares richtet. Wir hoffen etwas, was außerhalb unserer Kontrolle liegt. Und trotzdem können wir etwas dafür tun, damit das kommt, was wir erhoffen. Also wir können es nicht ganz herbeizwingen, aber es gibt doch diese pragmatische Dimension.
Genau. Ich glaube, es gibt Hoffnungen, die sich auf etwas richten, was vollkommen unverfügbar ist. Also das platteste Beispiel vielleicht, wir hoffen ja auch auf schönes Wetter. Dafür können wir nichts tun, gar nichts. Aber wir hoffen zum Beispiel darauf, ein Examen zu bestehen. Und da ist sozusagen, da können wir etwas dafür tun. Wir müssen auch etwas dafür tun. Aber es gibt eben dieses Moment von Unverfügbarkeit. Und das ist irgendwie so wichtig für die Hoffnung.
Also wo ich immer noch drüber stolper jetzt an der Stelle ist, dass da das Gute, das moralisch Richtige gehofft werden muss. Also zumindest bei Kant verstehe ich sie so, dass das da auch eine Art Imperativ ist, eben das Gute zu hoffen. Aber man kann natürlich auch was Schlechtes hoffen. Also man kann natürlich auch hoffen, dass irgendwie eine Bombe hochgeht oder sowas. Also das wäre ja dann auch eine Hoffnung. Zumindest die psychologischen Theorien haben das eigentlich gar nicht so bestimmt, was jetzt das Ziel der Hoffnung ist. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass es auch dieses pessimistische oder negative Hoffen geben kann, oder?
Ja, das finde ich ganz wichtig. Man darf die Hoffnung nicht moralisch vereinnahmen. Solche Tendenzen gibt es durchaus. Aber Hoffnung richtet sich erst einmal auf das, was ein Subjekt für gut hält. Und wenn der Terrorist es für gut hält, dass er Menschen in die Luft sprengt, dann hofft er darauf.
Mhm. Aber da zieht ja Kant die Bremse ein und sagt, na ja, was kann ich vernünftigerweise hoffen? Kann ich vernünftigerweise hoffen, dass es gut ist, mit einer Bombe Leute, Menschen zu töten und in die Luft zu jagen?
Ich würde ausschließen.
Ne? Die Antwort ist, ich würde sagen, nein.
Ja. Genau, also Kant schränkt sich von vornherein auf die Hoffnung ein. Also mit der Hoffnungsfrage, was darf ich hoffen, sind solche Hoffnungen schon sozusagen von vornherein, fallen schon raus, die moralisch falsch sind. Aber er würde jetzt, also er möchte eben keine Phänomenologie der Hoffnung unterbreiten, möchte nicht sagen, was Hoffnung allgemein ist. Ja. Deswegen diskutiert er das gar nicht.
Aber was ich trotzdem immer noch schwierig finde, also wir haben gesagt, Hoffnung ist so ein Pendeln, also zwischen dem, was real ist und dem, was in dieser Realität oder aus dieser Realität heraus trotzdem immer noch möglich ist. So, wenn wir uns jetzt angucken, wie das zum Beispiel mit dem Klimanotstand ist oder wenn ich, das haben wir schon mal gestreift, das Thema, wenn ich an Konzentrationslager denke zum Beispiel, dann ist ja genau das eigentlich nicht mehr erwartbar, dass ich da rauskomme oder dass sich wirklich jetzt noch viel verändert. Wie gehe ich damit eigentlich um?
Aber gleichzeitig war das ja, also wenn wir zum Beispiel an Viktor Frankl denken, der Begründer der Logotherapie, also eine Therapie, die sehr viel mit Sinngebung arbeitet, da ist es ja so gewesen, dass er diese Erfahrung gemacht hat, dass eben so eine schwierige Erfahrung wie ein Konzentrationslager lange zu leben, dass er das überbrückt hat über das Prinzip Hoffnung. Also er hat gehofft, dass er dieses überleben kann und hat das eigentlich rausgearbeitet, dass wenn die Hoffnung stirbt sozusagen, dann stirbt auch der Wille überhaupt da drüber hinwegzugehen. Er ist, glaube ich, kritisiert worden dafür auch, weil er so, weil natürlich, und das ist auch wichtig zu sagen, die Shoah hat natürlich was ganz Zerstörerisches war und natürlich jetzt nicht zu einem individualistischen Resilientwerden einfach nur genutzt werden kann. Das sollte man, glaube ich, wirklich betrachten. Aber gleichzeitig sehen wir natürlich in der Resilienzforschung, dass Hoffnung als ein Resilienzfaktor auch dazu führen kann, dass ich eben schwierige Situationen überstehe und die Kräfte sammeln und bündel und dann eben auch damit zurechtkomme und sogar vielleicht über mich rauswachsen.
Kann ich das so verstehen, dass dieses Thema Hoffnung abhängig ist von dem weiteren Rahmen, nennen wir ihn mal Sinn. Also dass wenn ich das Gefühl habe oder den Eindruck habe oder Argumente dafür finde, dass mein Leben tatsächlich noch einen Sinn macht, kann ich auch Hoffnung haben. Ist das richtig?
Ja, ich würde. Also Sinn und also das gehört zumindest sehr, sehr eng zusammen. Also dieses also Kohärenzgefühl vielleicht so, also die Welt als die Welt zu verstehen, als bewältigbar erleben und sinnvoll zu erleben, das so ein zusammengehöriges Konstrukt, das wir Kohärenzphänomen nennen und das sehr stark auch mit psychischer Gesundheit und Motivation und Kraft und Stärke auch verbunden.
Jetzt haben wir über die Welt und die Wirklichkeiten so geredet. Ich habe die Worte ja selber benutzt. Aber was ist denn mit solchen Aussagen wie, dass wir in einer erschöpften Gesellschaft leben, dass wir in, dass wir auch politisch in einer Situation sind, wo in der es ja nicht gut aussieht, in der Depressionen sehr weit verbreitet sind. Wir wissen das ja aus Untersuchungen nach Corona von Jugendlichen und Kindern beispielsweise. Also kann man sowas sagen, dass es eine depressive Gesellschaft gibt?
Ich glaube, dass Hoffnung wirklich sehr resistent ist. Sie haben ja Viktor Frankl angesprochen und an dem kann man sich ja aussetzen, dass er die Shoah als einen Teil der Conditio Humana darstellt und damit unterschlägt, dass es von Menschen ins Werk gesetzt wurde. Aber er hat, glaube ich, genau erkannt, wie grundlegend Hoffnung ist und wie lange wir Hoffnung haben. Dass selbst viele Menschen im Konzentrationslager immer noch Hoffnung hatten. Das Gegenbeispiel wären die sogenannten Muselmänner, die eben keinen Zukunftshorizont mehr hatten. Und das führt uns, glaube ich, zu so einer Grundhoffnung, die Menschen haben. Das ist eine Hoffnung, die sich noch nicht gekettet hat an bestimmte Ziele, die aber irgendwas Gutes in der Zukunft erwartet. Und auch diese Grundhoffnung haben wir, glaube ich, in einer Gesellschaft, die als erschöpft oder als depressiv tituliert wird.
Ja, ich finde es auch, also diese globale Beurteilung jetzt, die finde ich auch schwierig, ja, weil sie einfach auch, also erstens übersehen, dass sehr viel Resilienz, sehr viel Hoffen auch da ist in der Gesellschaft zum einen und zum anderen auch den Blick wegnimmt von denen, die wirklich jetzt zum Beispiel Depressionen haben. Ja, es geht ja nicht darum, jetzt die ganzen Psychologen für alle möglichen Befindlichkeiten und zu einzusetzen, sondern wirklich auch da zu konzentrieren auf die Menschen, die es brauchen.
Aber es scheint doch ein Faktum zu sein, dass wir tatsächlich im Moment, zumindest bei, ich bin mal vorsichtig, bei Kindern und Jugendlichen, tatsächlich eine Zunahme von depressiven Erkrankungen haben.
Also wir sehen jetzt, also nach der Corona-Pandemie war das schon, aber wir müssen das auch ein bisschen bewerten, ja, wie im längeren Verlauf. Ja. Also wir haben da sehr viele Untersuchungen gemacht, auch in der Pandemie, und haben auch gesehen, das war eigentlich wirklich sehr interessant, dass sich das, was man auf der individuellen Ebene an Stabilität sieht, also resilient mit Belastung umzugehen, ist ja ein sehr häufiges Phänomen. 2/3 der Menschen haben das. Dass wir das auch auf der gesellschaftlichen Ebene sehen. Ja, also die meisten sind da wirklich gut damit zurechtgekommen. Und jetzt ist es eben wieder wichtig, nicht zu sagen, jetzt ist alles ganz schlimm, sondern auch wirklich zu schauen, wo sind die Bedarfe und wo sind die vulnerablen Gruppen, sagen wir. Die müssen wir identifizieren und da auch die Konzentration drauf setzen. Das sind natürlich schon auch Kinder und Jugendliche. Aber wir müssen auch die Zeit abwarten, um zu beurteilen, was sind da wirklich die
langfristigen. Ja, also das passt zu der Beobachtung, die Menschen immer machen, die im Ausland waren oder von welchen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen und sagen, also was habt ihr eigentlich für Probleme? Ihr seid wirtschaftlich immer noch ziemlich weit vorne. Euch geht's im Schnitt relativ gut. Was jammert ihr eigentlich rum? Warum seid ihr so hoffnungslos? Haben Sie da eine gute Antwort drauf? Ist das das deutsche Narrativ? Also wir haben ja eben über den Unterschied mit den Tieren geredet. Ne? Und ein offensichtlicher Unterschied zwischen Tieren und Menschen besteht ja darin, dass Menschen ihre Hoffnungen in Narrativen zum Ausdruck bringen. Also in, ob das jetzt Mythen sind oder Erzählungen sind oder wie immer man das formuliert, diese Sinnzusammenhänge.
Ich glaube, ich würde eine andere Perspektive wählen. Selbst in Krisenzeiten, und wir leben ja offensichtlich in einer Zeit der Polykrise, haben Menschen immer noch Hoffnung. Gerade dann, wenn wir Angst haben, wenn Sorgen uns umtreiben, hoffen wir zumindest, dass das, was wir befürchten, nicht eintritt. Von daher würde ich gar nicht davon sprechen, dass wir in einer hoffnungslosen Zeit leben. Ich glaube, dass die Hoffnung gerade jetzt eher eine Renaissance erlebt.
Inwiefern?
Ist natürlich eine besondere Herausforderung. Wir haben über Hoffnung im Konzentrationslager gesprochen. Da stellt das fürchterliche Moment in der Gegenwart die Hoffnung in Frage. Da ist die Existenz in Frage gestellt. Und das Problem hat sich ein bisschen verschoben. Vor allem durch die Klimakrise ist ja die Zukunft in Frage gestellt. Und da geht es ans Eingemachte für die Hoffnung. Denn Hoffnung ist ja immer auf Zukünftiges gerichtet.
Richtig.
Und das ist eine Herausforderung für die Hoffnung, ja.
Das ist ja vielen, also wie Jonathan Franzen zum Beispiel, die genau darüber geschrieben haben, zum Vorwurf gemacht worden, dass er thematisiert, dass es eigentlich schon zu spät ist, weil wir, sagte er damals vor ein paar Jahren schon, das 1,5-Grad-Ziel gerissen haben. Ja. Also diese Illusion zu haben, wir würden das jetzt noch schön hinkriegen, weil wir ja alle zusammen doch jetzt daran arbeiten. Nein, vorbei, aus.
Ja. Ja. Also Jonathan Franzen ist da ja wirklich gnadenlos. Er erkennt an, dass wir diese Kipppunkte erreicht haben, aber trotzdem verwirft er die Hoffnung nicht. Er sagt, Richtig. Wir brauchen immer noch ein Portfolio an großen und vor allem kleinen Hoffnungen.
Also eine Unterscheidung sind so große und kleine Hoffnungen, die man da ins Spiel bringen könnte. Aber ich denke auch, auch mit Kant kann man auch nochmal was anderes in den Blick nehmen, nämlich, dass man bestimmte Hoffnung auf so bestimmte empirische Ziele tatsächlich irgendwann aufgeben muss, wie zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel. Wenn Berechnungen zeigen, das kann nicht mehr erreicht werden, dann muss man eben sagen, da kann man nur um den Preis der Illusionen dran festhalten. Diese Hoffnung sollten wir vielleicht dann aufgeben. Aber das heißt eben nicht, die Hoffnung überhaupt aufzugeben, sondern sozusagen die übergeordnete Hoffnung in den Blick zu nehmen, die da eigentlich dahinter steht, nämlich ein lebenswertes Leben für zukünftige Generationen so lebenswert wie möglich zu schaffen. Also solche moralischen Hoffnungen eigentlich, wie Kant sie zum Beispiel mit Frieden in den Blick nimmt. Und solche Hoffnungen sind im Grunde gar nicht empirisch enttäuschbar. Und das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Also manches müssen wir aufgeben, weil Berechnungen zeigen, daran können wir nicht festhalten.
Aber das ist ja hochproblematisch, wenn eine Hoffnung offensichtlich nicht mehr empirisch verifizierbar oder falsifizierbar ist, dann ist es eine Illusion.
Nein, dann
ist es völlig egal.
Nein, also da würde ich unbedingt widersprechen. Ich glaube, das sind genau die Hoffnungen, die Kant besonders interessieren. Wir können zum Beispiel bei der Hoffnung auf Frieden. Wir können nicht zeigen, dass irgendwann der Friede realisiert werden kann. Es scheint sogar relativ unwahrscheinlich zu sein. Aber wir können auch nicht zeigen, es kann niemand beweisen, dass er unmöglich
aber
ist.
Aber er muss ja möglich sein. Aber wenn jetzt schon klar ist, dass die 1,5 nicht erreicht werden,
richtig.
Wie ist es dann?
Das ist ja ein Unterschied.
Genau, also ich möchte eben sagen, man muss unterscheiden zwischen solchen Hoffnungen, die man empirisch falsifizieren oder kann. Und Kant nimmt solche Hoffnungen in den Blick, moralische Hoffnungen, die man gar nicht empirisch falsifizieren kann.
Also Menschenrechte zum Beispiel.
Menschenrechte, Frieden, lebenswertes Leben für die, wobei das ist vielleicht ein Grenzfall, aber Frieden zum Beispiel, da können wir nicht zeigen, dass er irgendwann realisiert wird, aber auch nicht falsifizieren. Also ist es möglich, so viel auf jeden Fall möglich. Aber wir müssen und wir können dann, wir dürfen dann auch daran festhalten. Ja? Niemand, keine Berechnung kann uns zeigen, dass das aufgegeben werden muss.
Macht's das eigentlich besser? Weil ich kann mir Dinge vorstellen, von denen ich weder beweisen kann, ob sie kommen oder nicht kommen. Also keine Ahnung, Engel werden erscheinen und die werden mir helfen. Sie werden Probleme haben, mir das als tiefgläubigen Engelsvertreter das Gegenteil zu beweisen. Ich kann Ihnen aber auch nicht beweisen, dass es so sein wird. Ich würde sagen, das ist ein Glauben, der völlig diffus ist und keine Rolle spielt.
Ja, genau. Das richtet den Blick auf den anderen Aspekt von Kants Hoffnungslehre sozusagen, nämlich, dass es Hoffnungen sind, die praktisch notwendig sind, wie er meint. Also die sozusagen, die wir als moralische Wesen nicht aufgeben.
Und die Engel helfen mir total. Die helfen mir total.
Ja.
Die motivieren mich, immer das Gute zu tun. Ich weiß, dass sie mich unterstützen werden. Also ohne Engel wäre ich ein viel schlechterer Mensch.
Ja, also vielleicht ist das dann für Sie individuell tatsächlich eine ganz wichtige Hoffnung. Aber Kant richtet sich eben auf Hoffnungen, die er meint zumindest, die wir als Menschen teilen.
Also meine Frage ist ja eigentlich, wie unterscheide ich das von einer Illusion? Wie unterscheide ich diesen Glauben an Engel, der mir Hoffnung gibt? Wie unterscheide ich den von einer Illusion? Also ich weiß nicht, was
Sie... Naja, die Psychiater können das aus dem Gesamtgefüge des Verhaltens und was ein Patient dann präsentiert, auch unterscheiden. Aber natürlich ist manche Glaubensinhalte sind dann natürlich nah an dem, dass man eben nicht sagen kann, ist jetzt ein normaler Glaube oder ist jetzt auch schon... im Rahmen jetzt einer psychischen...
Ist es dann das, was akzeptiert ist? Also Engel sind bei uns akzeptierter als, sagen wir mal...
Ja, gut, das ist ja immer die Frage. Also ich meine, gut, das wird ja häufig dann gesagt, es gibt eben auch andere Realitäten oder so. Also ich glaube schon, dass wir als Psychiater, also muss man schon klar sagen, was Realität ist und was nicht Realität ist. Das kann man also in wirklich 99,5% der Fälle dann schon unterscheiden. Ja, und ich glaube, das Argument zu sagen, man wüsste ja nicht, was Realität, also Philosophen könnten das in Frage stellen, es gibt was sind eigentlich die Realitäten, dann würde ich schon sagen, das ist das, worüber wir uns verständigen können und das, was da krank ist, das kann man gut abgrenzen.
Dann sind wir an dem Punkt zu sagen, Hoffnung ist ähnlich wie Liebe oder Angst, mehr als ein Gefühl. Hoffnung, Liebe, Angst, Glaube, wir hatten das eben schon mal, verändern unsere gesamte Haltung der Wirklichkeit gegenüber und damit auch unser Befinden. Und was ist jetzt Resilienz? Sie ist anders als viele vermuten kein einheitliches Persönlichkeitskonstrukt, sondern vielmehr eine Art von Netzwerkeffekt, in dem viele Einflüsse und Faktoren zusammenkommen, die uns angesichts widriger Umstände schützen können. Also insofern ist Resilienz ein komplexer und dynamischer Anpassungsprozess auf biologische, psychologische, auch auf sozialer Ebene. Und dementsprechend dann einzelne Anlagen, also Persönlichkeitsmerkmale, aber eben auch durchaus veränderbare Eigenschaften, Fähigkeiten, Kapazitäten. Kurz gesagt, Hoffnung und Resilienz sind veränderbar. Und das bedeutet, sie lassen sich auch von uns kultivieren.
Hoffnung ist mehr als ein Gefühl. Sie ist eine kraftvolle innere Ressource. Das zeigt eine aktuelle US-Studie über Mitarbeitende in der Musikbranche. In der Covid-19-Pandemie steigt mit dem Lockdown Anfang 2020 die Zahl der Arbeitslosen in diesem Sektor drastisch an. Eine Zeit existenzieller Herausforderungen und einschneidend für viele Karrieren. Die Forschung weist hier auf die Wirkung des zukunftsorientierten Charakters der Hoffnung hin. Menschen, die sie aktiv nutzen, setzen sich klare, erreichbare Ziele und entwickeln flexible Wege, um diese zu erreichen. Scheitert ein Weg, probieren sie einen anderen. Im Falle der Studienteilnehmenden bedeutete das trotz Pandemie die Fortsetzung ihres Schaffens. Das Auftreten in Online-Formaten, Kooperationen mit anderen Betroffenen oder auch die Suche nach einer befristeten Beschäftigung in anderen Branchen. Der Studie zufolge kann Hoffnung als Motivator auch über das hinausgehen, was Achtsamkeit zu leisten vermag. Zwar kann diese durch die Förderung einer gelassenen Akzeptanz Entlastung bringen, schafft es jedoch oft nicht, konkrete Wege in die Zukunft aufzuzeigen. Hoffnung hingegen wirkt stabilisierend. Durch die Entwicklung und Verfolgung neuer Perspektiven ist sie ein Boost für unsere Resilienz.
Ich bin alleine zu Hause und das ist wirklich sehr schade. Und wenn wir Musik machen, können wir das gemeinsam genießen.
Resilienz hilft, Widerstandskraft aufzubauen und unsere psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten. Ähnlich wie unser körperliches Immunsystem uns vor Krankheiten schützt. Laut Resilienzforschung ist das für mehr als 2/3 der Bevölkerung auch der Fall. Die Kunst besteht darin, mit flexiblen Reaktionen auf Belastungen zu reagieren. Bei resilienten Menschen bleiben selbst unter Stress die Mechanismen für Problemlösungen und Emotionsregulation aktiv. Wer vergangene Krisen erfolgreich bewältigt hat, ist oft besser auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet. Trotzdem können uns einschneidende Erlebnisse aus der Bahn werfen, insbesondere während der Kindheit und Jugend. Um Krisen standzuhalten, empfehlen Forschende des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung in Mainz kleine Schritte. Wir sollten den Konsum überwiegend schlechter Nachrichten begrenzen, dafür regelmäßig Sport treiben. Bewegung setzt stimmungsaufhellende Botenstoffe frei. Wichtig ist auch ein stabiles soziales Umfeld, denn es stärkt die emotionale Widerstandskraft. Und vor allem sich bewusst Pausen gönnen. Mentale Erholung ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit.
Herr Lieb, für mich klingt das ein bisschen banal. Also erhol dich mal, auch mental, gönn dir mal eine Pause, sieh nicht so viel Negativnachrichten, lach mal ein bisschen, treib regelmäßig Sport. Ist das Resilienz?
Naja, also das ist die ordinary magic der Resilienz, also dass eben es viele gute und einfache Dinge gibt, seine Resilienz aufzubauen und zu erhalten. Ja. Das Wort kommt ja von resiliere, also zurückfedern, und das zeigt es eigentlich sehr schön, dass eben
also die Menschen nicht wie die böse Eiche im Wind
sondern wie Schilfrohr. Also die Resilienz ist eben die Aufrechterhaltung der psychischen Gesundheit in Phasen von Stress und Belastung. Entweder, dass man eben ganz die psychische Gesundheit aufrechterhält oder eine kurze Phase der Auslenkung hat. Das ist auch normal, ja, auf belastende Ereignisse, aber sehr schnell wieder zurückfedert. Mhm. Dieses Zurückfedern ist sehr wichtig. Das ist ja was Dynamisches, Oszillierendes, das eigentlich unser Leben braucht. Leben muss auch nicht immer ganz starr im Guten und Schlechten sein, sondern es muss eben dynamisch sein. Es muss auch Phasen geben, wo es mal nicht so gut geht und wo es wieder gut geht. Und wenn das eben nicht immer wieder gelingt, dann kann eben sowas eintreten, so ein, ja, was wir dann eben in 10-20% auch sehen nach Stressbelastung, dass sich dann sowas aufschaukelt und dann so ein, ja, Burnout, so ein chronischer Stresszustand, das ist ja keine Diagnose, chronischer Stresszustand entsteht, und daraus können sich dann auch psychische Erkrankungen entwickeln.
Kann ich das vorher merken?
Ich denke, das ist wichtig, hier die entsprechende Achtsamkeit auch zu haben auf seine eigenen Körpersignale, aber auch psychischen Signale. Also zum Beispiel Schlafstörungen sind zum Beispiel so ein ganz wichtiger Faktor. Ja, und wir stellen uns auch, sagen wir mal, die psychische Gesundheit, aber auch die Erkrankung in solchen Netzwerken vor. Ja, also die Resilienz sitzt da nicht irgendwie jetzt in einer Hirnregion, also als wäre da sozusagen so ein
Da Knopf, ist die Resilienz,
genau, und der Rest. Sondern wir stellen uns das so vor, dass jeder Mensch unterschiedliche Faktoren hat, die ihn psychisch stabil sein lassen. Ja, also zum Beispiel der eine für Optimismus oder soziale Unterstützung, und die bilden dann solche neuronalen Netze, und die können auch sehr stabil sich formen. Aber wenn jetzt zum Beispiel da eine Schlafstörung reinkommt, ja, oder eine Stressbelastung,
kann das
sozusagen sich verändern und kann dann auch in einen krankhaften Zustand switchen, ja, und kann dann wieder ganz stabil sein. Da braucht sehr viel Kraft, wieder zurückzukommen. Deswegen ist es so wichtig, das aufrechtzuerhalten.
Sie haben jetzt die Resilienz vor allem neurophysiologisch umrissen. Es gibt aber in der Kulturkritik auch negative Stimmen, die Resilienz als einen Teil einer neoliberalen Selbstoptimierung sehen. Beispielsweise die amerikanische Theoretikerin Lauren Berland hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Cruel Optimism, grausamer Optimismus. Und da spricht sie nicht nur über Optimismus, sondern auch über Hoffnung, und stellt fest, dass diese Hoffnung Menschen oft dazu antreibt, in ganz schlimmen Verhältnissen sich selber auszubeuten, anstatt irgendwas gegen diese Strukturen zu tun. Sehen Sie Resilienz nur als positiv an, oder sehen Sie auch die Möglichkeit, dass Resilienz für Individuen schädlich sein kann?
Also wenn Sie das ansprechen, dass das sozusagen nur dem Einzelnen überlassen wird, sich zu optimieren, also mit Stress einfach besser umzugehen, und dann sagt eben der Leiter eines schlecht laufenden Betriebs, der sich nicht um seine Mitarbeiter kümmert, sagt, wir machen, wie wir es wollen, und du kümmerst dich mal, dass du mit dem Stress
so. Wenn du es nicht schaffst, geh doch.
Das ist natürlich nicht der Sinn, und da unterscheiden wir auch zwischen der Verhaltens- und Verhältnisprävention. Also das Individuum, denke ich, kann man schon verlangen, dass man sich auseinandersetzt mit Belastungssituationen und dass man auch selber für sich was tut. Gleichzeitig kann man auch verlangen, dass Arbeitsbedingungen so gestaltet werden, dass eben auch gesundes Leben und psychische Gesundheit funktioniert. Und wir haben jetzt zum Beispiel verpflichtend in den Betrieben auch die psychische Gesundheit zu erfassen und auch zu bewerten und das auch als Risikofaktor zu erkennen. Und das ist schon richtig.
Aber jetzt sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt, den haben wir eben schon mal kurz gestreift. Also so interessant ja unsere philosophische und auch sozusagen die psychologische oder psychiatrische Untersuchung war, am Ende Verhaltens- und Verhältnisprävention kommen wir dahin, dass es eine massiv politische Dimension von Hoffnung gibt, nämlich das, was Sie eben Verhältnisprävention genannt haben. Also ich kann nicht sozusagen eine gute, stabile Gesundheit und eine resiliente Haltung in einem völlig kaputten Verhältnissen aufrechterhalten, von denen ich weiß, dass sie falsch sind. Was mich zur Frage führt, wie framen wir denn oder ja, wie rahmen wir denn Politik positiv? Also es gibt ja immer, was ich meine ist, es gibt immer diesen Ruf nach einer hoffnungsvollen Politik. Dass ihr seid alle so destruktiv, jetzt die Ampel, die hatten wir eben auch schon im Film, das ist alles so destruktiv. Jetzt seid doch mal freundlicher zueinander und macht doch mal eine konstruktive, hoffnungsvolle Politik. Ich frage mich immer, was ist so eine hoffnungsvolle Politik? Wie geht das? Wie funktioniert das?
Das wird zumindest auch in Frage gestellt. Also manche sagen ja auch, also Greta Thunberg, also die Hoffnung muss sozusagen weg sein und erst dann machen wir auf und verändern die Welt sozusagen. Ich würde es nicht so sehen. Dieser Zustand habe ich ja vorher schon beschrieben, eben eines depressiven, hoffnungslosen Person, die nichts Positives erwartet für die Zukunft, die würde auch nicht nach vorne gehen. Also ich würde dem schon, ich bin jetzt kein Politologe, aber ich würde dem schon zustehen, dass wir schon auch Narrative und auch wieder Aufbruchsnarrative brauchen, um wirklich jetzt hier auch uns nochmal aufzustellen, auch vielleicht als Gesellschaft. Und dazu gehört auch die Botschaft, dass eben Resilienz ist viel häufigere ist, als jetzt sozusagen den Kopf hängen
zu lassen. Das hat sie eben schon mal gesagt, 3/4 der Gesellschaft sind aus der Pandemie gut rausgekommen.
Absolut. Und das muss man, und diesen Blick darauf zu werfen, das macht mich auch wiederum hoffnungsvoll, weil also die negativen Botschaften, die wir alle haben, da hat man ja irgendwie, glaubt man ja an gar nichts mehr. Aber es ist eben so viel Positives da und das zu nutzen und das in die Zukunft zu bringen, finde ich motivierend für mich.
Ich glaube auch, dass Greta Thunbergs Verurteilung der Hoffnung nicht ganz aufrichtig ist. Die suggeriert, dass Hoffnung uns paralysiert. Dass wenn wir hoffen, wir es versäumen, die notwendigen Schritte zu tun. Das kann man so sehen. Aber
weil Hoffnung eine Illusion ist. Das steckt ja dahinter.
Das ist wieder diese Kritik,
die man in die Antike zurückverfolgt. Aber das ist doch auch ein altes Thema.
Kann auch motivierend sein. Das sieht man ja gerade daran, dass depressive Patienten hoffnungslos sind und unfähig sind zu handeln. Ich finde die Frage, wie eine hoffnungsvolle Politik aussieht, sehr spannend. Mich hat mal nach einem Vortrag jemand gefragt, ist nicht jede Politik hoffnungsvoll? Und da bin ich dann ins Nachdenken gekommen, weil das in Politik ja immer irgendwie um die Zukunft geht.
Ja, aber ich glaube schon, mit dem Fortschreiten des Menschen zum Besseren. Ne?
Aber ich glaube schon, es gibt eine hoffnungsvolle Politik und eine Politik, die weniger hoffnungsvoll ist. Es gibt eine Politik, die eher auf die Ängste setzt, die Menschen unter Druck setzt. Das wäre eher eine reaktionäre Politik, die Ängste schürt und dadurch etwas zu erreichen.
Da haben wir im Moment mehrere Parteien, die das tun.
Durchaus, das wäre Donald Trump beispielsweise.
Ja, auch bei uns.
Und Populisten, die AfD beispielsweise, die sagt, das ist ganz furchtbar und die spielen mit den Ängsten der Menschen. Dagegen eine hoffnungsvolle Politik ist eine, die eher kontrafaktisch ist. Die möchte was ändern, die ist eher emanzipatorisch. Die blickt dann zuversichtlich in die Zukunft. Also von daher kann man, glaube ich, schon sinnvoll davon sprechen. Sie muss natürlich immer am Maßstab des Realismus und der Vernunft gemessen werden.
Also genau. Und um das vielleicht noch zu ergänzen, was ich bei zum Beispiel bei Kant auch spannend finde, so ein Wechselverhältnis zwischen Hoffen und Handeln. Also Teil von Greta Thunbergs Absage an die Hoffnung ist ja, dass sie dann die Panik empfiehlt, weil die eher zu den richtigen Handlungen führt. Und da kann man ihr vielleicht auch widersprechen, also dass eben Hoffnung auch zum Handeln motivieren kann und Panik genauso auch lähmen kann. Eben. Aber wichtig ist eben auch das Handeln. Und da hat Kant eben so ein interessantes Wechselspiel schon beobachtet, dass wir einerseits Hoffnung zum Handeln wohl brauchen, gerade wenn es in die Zukunft gerichtet ist. Und andererseits, dass wir aber auch handeln müssen, um Hoffnung haben zu dürfen. Also hoffnungsvolle Politik, da ist es eben nicht allein mit der Hoffnung getan, sondern im Grunde würde ich sagen, hoffnungsvolle Politik muss auch Gründe für Hoffnung liefern.
Richtig. Und wenn ich Ihr Beispiel noch mal aufnehmen darf, zur hoffnungsvollen Politik würde dann gehören, sich zu fragen, wenn das uns Angst macht, wie können wir diese Angst loswerden? Und zwar so, dass wir wirklich auch die Ursachen dieser Ängste loswerden. Was verursacht, bleiben wir beim Beispiel Migration, was verursacht denn wirklich die Ängste vor den Fremden überhaupt? Sind diese Ängste berechtigt? Womit hängen die zusammen und so weiter? Also das muss ich sozusagen ergründen, um eine positive, hoffnungsvolle Politik zu machen.
Ja, und ich muss auch was realistisch, also ich finde auch das, was realistische, also ich sage immer oft so realistischer Optimismus, also nicht nur rosa-rote Brille und irgendwas sich vorstellen, sondern es müssen auch realistische Dinge sein, die erreichbar sind. Und ich muss auch mal Dinge sein lassen. So, ich muss mir auch gut überlegen, wo ich meine Energie hinstecken in die Zukunft. Das sehe ich ganz, bei ganz vielen Patienten, die sich Ewigkeiten mit Dingen abarbeiten, ja. wo es eigentlich mal wichtig wäre zu sagen, nein, da setzen wir nicht die Energie drauf, sondern wir schauen dahin, das, was hoffnungsvoll in die Zukunft blickt, das nehmen wir und da setzen wir die Energie.
Aber da sprechen Sie natürlich was an, was bei uns einen wahnsinnig schlechten Ruf noch immer hat, was im Übrigen, glaube ich, auch mit einer philosophischen Einstellung zu tun hat, nämlich Pragmatismus. Mhm. Pragmatismus finden wir aus irgendwelchen Gründen heraus nicht besonders gut. Was Sie beschreiben jetzt, ist ja eine pragmatische Position
eigentlich. Pragmatisch, ja. Ich brauche immer Position etwas Überbau, eigentlich. Viel Überbau. Mhm.
Ja. Inwiefern gehört denn zu einer hoffnungsvollen Politik auch das entsprechende, das hört man ja auch immer wieder, Narrativ, die entsprechende Erzählung. Ist die notwendig?
Ich glaube schon. Die Hoffnung liegt ja in der Zukunft und irgendwie muss man ja an das Ziel kommen. Und damit hat man schon so eine narrative Basisstruktur von Anfang, Mitte und Ende. Ich glaube, wir nehmen unsere Leben ja immer narrativ-erzählerisch wahr. Sowohl beim individuellen Leben als auch beim gesamtgesellschaftlichen oder beim nationalen oder bei der Geschichte der Welt. Von daher ist das Narrativ da, glaube ich, wichtig.
Aber man, ja, also vielleicht ist Narrativ doch ein bisschen hochgegriffen. Also Erzählung, es kommt jetzt darauf an, wie viel, also wie ausgeschmückt die Erzählung auch sein soll. Wichtig, denke ich, ist das Gründe geben, ja, die Rechtfertigung. Also in der Demokratie muss eben einsichtig sein, warum jetzt dieser Weg gegangen wird und nicht dieser
warum
Weg.
Warum ist das überhaupt ein Weg? Ist der machbar?
Genau. Und das muss gerechtfertigt werden, Gründe müssen gegeben werden. Bei Narrativ, da denkt man schnell an so aufgemalte
irgendwas
Utopien. Ja. Aber,
also wie meine Geschichte mit den Engeln eben.
Genau, ist auch ein Narrativ.
Naja, aber nichts Demagogisches, Narrative, wo man die Leute irgendwie irgendwas erzählt, sondern ich glaube schon, dass wir auch wieder was brauchen, wo wir sagen, okay, da richten wir unsere Energie hin. Also, und da versammeln wir uns und da planen wir und da sind wir motiviert. Das ist ja Hoffnung.
Aber es ist interessant, dass wir am Ende unseres Gesprächs wieder bei der Ausgangsposition landen, nämlich einerseits uns zu vergewissern, was können wir wirklich wissen, was können wir auch argumentativ erschließen und auf der anderen Seite, was sollen wir hin? So, das sollte jetzt kein Schlusswort sein, aber ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Gespräch. Ja. Und wird die Hoffnung jetzt wirklich wachsen, wenn die Überforderung zunimmt, wie manche glauben? Warum sollte sie? Vielen Menschen erscheint das seltsam, zumal die moderne Säkularisierung ja zumindest religiöse Erwartungen und Ziele der Menschen deutlich verändert hat. Verändert hat sich unsere Wahrnehmung von Hoffnung auch. Wir hatten das Thema eben durch die Vernichtungslager des 20. Jahrhunderts, durch Atombomben und millionenfachen Tod, oft unter dem Radar überhaupt der Öffentlichkeit, wie zum Beispiel im Sudan. Gibt es in einer entmenschlichten Gegenwart überhaupt noch Hoffnung? Und gibt es einen realistischen Horizont für Hoffnung angesichts, darüber haben wir auch gesprochen, der Klimakatastrophe des 21. Jahrhunderts? Aber kümmert uns das? Im letzten, kurz vor seinem Tod erschienenen Buch Nachspielzeit notierte der Lyriker und Schriftsteller Jürgen Becker Folgendes. Hoffen hat immer Saison, selbst bei Windstille flattert es durch die Krise fern. Falls Hoffnung unterwegs ist, kann es eine Weile dauern. Noch dauern, bis der Zug ankommt, der Stau sich auflöst, die Maschine landet. Schneller wäre sie da mit einer Rakete, aber dafür sind Raketen nicht unterwegs. Noch ist vieles unterwegs, aber deshalb immer noch möglich. Also weitermachen. Gibt es eine Alternative? Und tschüss.